Herzlich willkommen zu Life with Baker, dem Karriere-Podcast von Baker McKenzie, in dem ihr alles erfahrt, was ihr schon immer über den Arbeitsalltag in einer Großkanzlei wissen wolltet. Seid dabei und bekommt spontane, erfrischende und ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen rund um Themen wie Innovation, Be Agile, Mobility und Diversity bei Baker McKenzie. Heute bei uns unsere Gastgeberin Claudia Trillig, HR Director mit ihren Gästen.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserer 11. Episode von Life with Baker, der Karriere-Podcast. Heute haben wir ein wirklich ganz besonderes Thema, nämlich unser sozusagen Herzensprojekt, nämlich das Stipendium für Chancengleichheit. Ich habe in den letzten Monaten immer wieder von unseren Podcast-Hörern, mit denen ich zum Beispiel Interviews führe, die sagen, sie haben im Vorfeld sich den Podcast angehört, das Feedback bekommen, dass nicht nur die spannenden Inhalte faszinierend sind, sondern dass insbesondere das Thema Baker-Kultur, die Atmosphäre, das Tolle an diesen einzelnen Episoden ist und man wirklich auch ein Bauchgefühl bekommt, wer sind denn eigentlich die Menschen bei Baker und wofür stehen sie? Und Stichwort Menschen ist ein Thema, das uns natürlich bei Baker sehr wichtig ist, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit bei Baker McKenzie. Und da gibt es ein Thema, das uns am Herzen liegt, das ist Social Mobility. Also die Frage, wie gelingt es uns denn, Türen zu öffnen, Netzwerken zu ermöglichen, andere auch wirklich ja, zu empowern, die vielleicht nicht so einen einfachen Start in ihr Leben, ja vielleicht auch Juraleben hatten. Und natürlich, das darf man nicht vergessen, es gibt nicht nur außerhalb von Baker Menschen, die es nicht einfach hatten, sondern auch, wenn man, ja, wir sitzen jetzt hier in Frankfurt in einem Glasturm, manchmal ist die Fassade so, dass man denkt, oh, da ist alles in Ordnung und der Weg ist nur gerade. Aber auch da gibt es Menschen, die nicht nur den perfekten Weg hatten und ihre eigene Geschichte mitbringen. Und die Idee auch, was zurückzugeben, nämlich damals, als wir die Class 23 im Februar 23 das erste Mal mit Leben auch gefüllt haben und tatsächlich 20 fantastische Stipendiaten kennenlernen durften. Das war unser Leitmotiv sozusagen. Und natürlich ist es uns auch nicht nur gelungen, Stipendiatinnen, Stipendiaten zu gewinnen, sondern wir haben auch zahlreiche Kolleginnen und Kollegen gehabt, die sich freiwillig und aus eigener Motivation gemeldet haben, sich aktiv zu beteiligen und auch einzubringen. Ja, und genau das sind nämlich heute auch die Gäste hier im Podcast und ich freue mich wirklich sehr, dass wir heute eine große Gruppe haben, nämlich 5 Gäste, die ich begrüßen darf und ich hoffe, dass es uns heute gelingt, einen kleinen Einblick hinter die Kulissen des Stipendiums für Chancengleichheit zu geben. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen deshalb zunächst mal an unsere beiden Stipendiaten. Einmal Nkechi und Sana aus der Class 23 und 24. Ja, und wer von beiden gerade in der stressigen Examensvorbereitung steht, leidenschaftlicher Frühaufsteher ist, was ich gar nicht verstehen kann, und Kaffeetrinker und einen eigenen TikTok-Kanal hat, da hören wir bestimmt noch mal was dazu, und wer andererseits in der Nähe meiner alten Heimat Jura studiert und ganz, ganz spannend Ibo spricht und gleichzeitig sehr engagiert im Verein der afrodeutschen Juristen ist. Das werden uns die beiden gleich selbst nochmal berichten. Und dann haben wir noch 3 Baker-Kolleginnen. Einmal einen Arbeitsrechtler durch und durch, wie er sich selbst beschreibt oder von sich sagt. Ich hoffe, das ist richtig. Und gleichzeitig Tier, insbesondere Katzenliebhaber. Ganz, ganz herzlich willkommen, lieber Benjamin. Martha, auch dir ein ganz herzliches Willkommen. Nach einem Jura- und BWL-Studium bist du jetzt im Banking- und Finance-Bereich und, wie ich gehört habe, auf Reisen, wahrscheinlich auch zwischen Wien und Deutschland, immer ein Buch in der Hand. Ja, für Kraftsport wird es ein bisschen schwierig im Flieger. Und es gibt mir auch schon das Stichwort sozusagen für dich, liebe Linda. Kraftsport, herzlich willkommen auch dir. Du warst leidenschaftliche Personal Trainerin und hast jetzt deine zweite Leidenschaft entdeckt, nämlich nicht nur HR, sondern insbesondere mit dem Stipendium, das du ja von Beginn an begleitest. Und es tut mir leid, ich muss mich wiederholen, mit Herzblut auch dabei bist.
Ganz herzlichen Dank.
Ich begrüße euch alle ganz herzlich. Und jetzt würde ich euch einfach auch mal bitten, dass ihr euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern selbst kurz vorstellt und ein wenig hinter die Kulissen blicken lasst. Und vielleicht Nkechi und Sana, vielleicht wollt ihr einfach mal starten.
Ja, herzlichen Dank, Claudia, für die Einführung. Mein Name ist Nkechi Johnson. Ich bin 23 Jahre alt und studiere im 11. Semester Jura in Tübingen. Und wie du schon gesagt hast, bin ich bei den Afrodeutschen Juristinnen aktiv. Das ist ein Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, afrodeutsche Juristinnen in ganz Deutschland, aber auch in den Dachländern, in Österreich und Schweiz miteinander zu vernetzen. Und tatsächlich ist Igbo meine Muttersprache. Ich bin trilingual aufgewachsen mit den Sprachen Igbo, Deutsch und Englisch.
Das klingt jetzt so spannend. Kannst du vielleicht mal herzlich willkommen zu unseren Zuhörern auf Igbo sagen, damit man mal so ein Gespür bekommt, wie die Sprache klingt?
Kann ich machen. Ndewo.
Vielen Dank. Klingt sehr interessant und ist eine spannende Sprache. Wo kommt das genau her, Nkechi?
Die Sprache kommt aus Nigeria. In Nigeria werden verschiedene Sprachen gesprochen und Igbo ist ein Teil des Landes.
Sehr, sehr spannend. Vielen Dank für den kleinen Einblick und die Begrüßung. Sana, möchtest du weitermachen?
Gerne. Hallihallo, ich heiße Saner und ich bin 25 Jahre alt und derzeit studiere ich Jura in Köln. Und ich schreibe in 4 Wochen mein Zivilrechtsexamen, also das ist gerade alles ein bisschen stressig, aber ja. Und seit der Examensvorbereitung bin ich auch tatsächlich ein bisschen kaffeesüchtig geworden und ich stehe auch aktuell sehr gerne morgens auf, einfach nur um Sport zu machen. Aber jetzt in den letzten paar Wochen ein bisschen auf die Strecke geblieben, aber naja. Und Claudia, das hast du auch gerade erwähnt, ich mache auch nebenbei ein bisschen Social Media, also ich mache da sogenannte Study With Me Streams, also ich lerne quasi mit ganz, ganz vielen verschiedenen Leuten gemeinsam während der Examensvorbereitung. Da sind einige Juristen, Steuerberater, aber auch Abiturienten. Also das ist ein ganz, ganz durchmischter Haufen und ja, genau.
Finde ich sehr spannend. Wie kam denn die Idee auf für den TikTok-Kanal?
Es war tatsächlich eine sehr spontane Entscheidung. Also ich selber nutze auch Social Media. Ich glaube, relativ viele hier in der Runde nutzen Social Media. Und ich habe ab und zu das Problem gehabt, dass ich mich ein bisschen verloren habe. Also man scrollt dann runter und runter und dann sind teilweise schon Stunden vergangen. Und so habe ich dann einfach einer Klatsche
gelöst. Genau, mit einer Klappe. Ja, Klatsche geht auch, aber Klappe passt.
Genau. Und so nutze ich halt Social Media und ich verhindere mich so quasi teilweise stundenlang da aufzuhalten, also halt unproduktiv dort aufzuhalten. Und ja, das war so quasi die Idee, dass ich meine Examensvorbereitung mit Social Media verbinde und einigen anderen Menschen auch noch helfen kann und die mir auch genauso gut helfen. Und gerade klappt das alles ganz gut soweit. Und ja, wie gesagt, und in 4 Wochen steht da mein Examen an. Und ich versuche gerade mein Bestes. Und ja, genau.
Sehr schön. Dann vielen Dank, dass du in der stressigen Zeit auch noch Zeit hast heute für das Gespräch. Als Gegenleistung können wir dann vielleicht auch nochmal deinen TikTok-Kanal verlinken. Vielleicht hilft es ja, dass du noch ein paar mehr Follower dann auch bekommst. Vielen Dank.
Dankeschön.
Vielen Dank, Sana, an dich. Dann kommen wir vielleicht einfach mal zu euch, Martha, Linda und Benjamin. Vielleicht könnt ihr einfach auch noch mal kurz ein bisschen was zu euch sagen. Und ich hoffe, das, was ich schon über euch berichtet habe, entspricht einigermaßen der Wahrheit.
Ja, vielen Dank erstmal für das nette Intro. Das entspricht für mich tatsächlich alles der Wahrheit. Vielleicht erstmal ein paar Worte zu mir. Benjamin Durst ist mein Name. Ich bin seit Juli 21 bei Baker McKenzie hier an unserem wunderschönen Frankfurter Standort. Claudia, du hast mich ganz korrekt als Arbeitsrechtler durch und durch bezeichnet. Ich würde mich tatsächlich selbst auch so bezeichnen. Es stand für mich schon relativ früh im Studium fest, dass ich mich aufs Arbeitsrecht ganz besonders konzentrieren möchte. Das hat mir einfach schon sehr früh Spaß gemacht. Ich meine, im 4. Semester, als ich so ein bisschen auf Schwerpunktsuche gegangen bin, mich mal in eine Vorlesung reingesetzt im Arbeitsrecht und fand das ganz großartig, einfach weil es auch einfach ein Thema ist, das nahbar ist, ja, über das man wirklich mit allen Leuten sprechen kann. Es betrifft alle und das macht mir einfach Spaß. Ja, und so hat sich dann auch meine ganze Laufbahn quasi durchgezogen. Den anderen Punkt, den du genannt hast, ja, das würde ich genauso auch unterschreiben. Ganz genau, ganz genau. Ja, generell Tiere. Ich mag Tiere sehr gern, vor allem Katzen. habe auch zwei Katzen. Die haben jetzt vor kurzem erst ihren 11. Geburtstag mit uns zusammen gefeiert.
Wow.
Ja, die haben wir im Alter von wenigen Monaten im Jahr 2014 uns angeschafft, sag ich mal, ja, meine damals Freundin, jetzt Frau und ich. Und ja, sind sozusagen jetzt zu viert im Haushalt, meine Frau, ich und meine zwei Katzen. Und ja, so viel zu mir erstmal.
Super, sehr schön. Prima, vielen Dank, Benjamin. Haben wir auch was gemeinsam. Ich habe auch eine Katze. Die ist noch nicht so alt, aber kann ich verstehen, die Katzenliebe. Ne?
Sehr schön.
Dann kommen wir mal aus der tierischen Welt in die nächste Welt sozusagen. Ich weiß nicht, Martha, willst du dich noch mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Auch von mir ganz herzlichen Dank, liebe Claudia, für die Einladung zu dem Gespräch. Ja, auch bei mir hast du es eigentlich ziemlich den Nagel auf den Kopf getroffen mit der Beschreibung. Ich fühle mich sehr, sehr verstanden und abgeholt. Ich musste gerade sehr schmunzeln, als Benjamin gemeint hat, na, Arbeitsrecht, das ist so nahbar und darüber kann man mit anderen sprechen. Ja, das ist leider im Banking und Finance nicht ganz so der Fall. Das wird doch eher so als etwas exotischeres Rechtsgebiet angesehen und ich merke das auch so in meinem Umfeld. Da muss man dann den Leuten schon immer so ein bisschen genauer erklären, was man tut. Bei mir hat sich das allerdings relativ, ja, ich würde mal sagen, logisch ergeben, zumal ich, wie du es ja auch eingangs erwähnt hast, neben einem juristischen Background auch ein BWL-Studium absolviert habe. Ich habe zuerst in Wien und in Paris internationale Betriebswirtschaft studiert und habe danach noch in Wien mein Jurastudium abgeschlossen. Bin unmittelbar nach dem Studium und nach der Gerichtspraxis zu Baker gekommen, ins Wiener Büro, war da 5,5 Jahre lang, habe die österreichische Ausbildungszeit zur Rechtsanwältin und die Rechtsanwaltsprüfung in der Zeit gemacht und bin dann 2017 nach Frankfurt gekommen, was ursprünglich für ein paar Wochen geplant war, wurde dann zu einem längerfristigen Projekt und tatsächlich auch einem Wechsel ins Frankfurter Büro. Also kann ich im Ergebnis schon auf eine sehr, sehr lange Zeit bei Baker zurückblicken. Und ich bin zweisprachig aufgewachsen. Wir sprechen zu Hause immer noch nur Polnisch. Meine Familie mütterlicherseits ist polnisch und ich habe aber auch griechische Wurzeln.
Martha, du weißt ja, dass du mir jetzt das Stichwort gegeben hast, dass wir einmal eine Begrüßung auf Polnisch und einmal auf Griechisch gern hätten.
Ja, auf Polnisch kann ich das gerne machen,
Ja,
auf
dann mach
Griechisch
mal,
bin
wird
ich
mich mal interessieren.
Witam was bardzo serdecznie.
Oh, perfekt, hört sich sehr
Ich
schön
hoffe,
an.
ich. Dankeschön. Ja, und noch kurz zu meinem Leben außerhalb der Kanzlei. Du hast es ja schon angesprochen, also durch das Pendeln zwischen Wien und Frankfurt verbringe ich natürlich viel Zeit im Flugzeug und es ist für mich eigentlich die Zeit, in der ich am liebsten lese, weil ich da einfach nicht abgelenkt bin und das sehr, sehr genieße, dass das Handy im Flugmodus ist und keine Nachrichten oder sonstiges eingehen können. Und was auch ein wichtiger Teil meines Alltags ist, ich mache sehr, sehr gerne morgens Kraftsport. Das ist etwas, das habe ich vor einiger Zeit begonnen und das tut mir wahnsinnig gut. Das ist eine schöne Community und anknüpfend an Sana, dafür stehe ich auch ehrlich gesagt sehr, sehr gerne früh auf.
Genau, und ich glaube, wer dich da auch gut versteht, Martha, ist die Linda als Fitness-Profi sozusagen. Vielen Dank, liebe Martha. Vielleicht, Linda, kannst du da gerade weitermachen an der Stelle.
Ja, sehr, sehr gerne. Zumal ich gerade auch gemerkt habe, ich sehe mich in wirklich vielem wieder, egal ob Katzenliebhaber. Ich habe tatsächlich auch zwei Kater, die allerdings jetzt in Kürze erst 4 werden, also ein bisschen jünger noch Benjamin als deine, aber trotzdem nicht weniger turbulent zu Hause. Sana, ich auch totale frühe Aufsteherin, Kaffeeliebhaberin, also auch das findet man bei mir wirklich immer auf dem Schreibtisch oder eben der Kraftsport beziehungsweise Sport generell, den ich einfach als Ausgleich in der Freizeit unheimlich liebe. Ich habe bis heute noch eine Gruppe, Crowfight nennt sich der Sport. Ist eine Mischung aus Power Aerobic, ja, einfach gemischt mit sehr energiegetriebener Musik. Und das macht einfach unheimlich viel Spaß in der Freizeit. Aber wie es vorhin auch korrekt gesagt worden ist, während der Personal Trainer Tätigkeit und während meinem Studium habe ich einfach gemerkt, Personal ist eine Riesenleidenschaft von mir. weshalb ich dann auch während meines Masters noch bei Baker eingestiegen bin, als Werkstudentin und quasi Eigengewächs und ja, bis heute total happy im Team bin mit den Aufgaben oder auch generell der Rechtsbranche, was ich nie gedacht hätte, als ich eingestiegen bin, weil ich tatsächlich ja auf gut Deutsch gar keinen Plan habe, wo ich gerade lande, in welcher Branche, aber sehr, sehr schnell reinwachsen durfte, sehr, sehr schnell auch lernen durfte, hey, was bedeuten jetzt eigentlich die magischen 9 Punkte und das magische Vollbefriedigend, darf inzwischen deutschlandweit den Nachwuchs betreuen, unter anderem und jetzt seit ja, knapp 2 Jahren auch das Stipendium mit unheimlich viel Herzblut. Ich bin selber aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt und deshalb freut es mich umso mehr, dass ich die Stipendiatinnen und Stipendiaten so an die Hand nehmen darf und ja, umfassend unterstützen darf.
Genau, und ich glaube, das darf ich zurückgeben. Die Stipendiaten und Stipendiatinnen freuen sich da auch sehr, dass du die Ansprechpartnerin bist, weil man dir einfach anmerkt, dass du das, was du tust, nicht als Job machst, sondern weil dir es wirklich auch Spaß macht und du das mit Überzeugung tust. Ne? Ja, ich danke euch ganz herzlich für das durchs Schlüsselloch schauen dürfen sozusagen. Vielleicht starten wir einfach mal mit einer Frage, die so ganz am Anfang steht. Und Keji und Sana, da würde ich euch beide gerne fragen, was war denn eigentlich für euch damals der Auslöser, euch überhaupt für das Stipendium zu bewerben?
Ich habe damals von einer ehemaligen Kollegin den Flyer zugeschickt bekommen. Ich kann mich auch noch ganz genau daran erinnern. Ich habe mich ganz knapp vor der Deadline beworben und ich fand das Stipendium richtig, richtig schön, weil oft sind ja Stipendien so ausgelegt, dass man eine monetäre Unterstützung bekommt. Aber hier ist ja der Fokus, dass man eben ja quasi ein Netzwerk aufbaut und das ist genau das, was ich eben nicht hatte. Also ich komme selber aus keinem akademischen Haushalt. Ich habe auch übrigens sehr spontan damals angefangen, Jura zu studieren. Das ist aber nochmal eine andere Geschichte. Und ich war auch schon im ersten Semester quasi, das verloren das richtige Wort. Also ich war sehr, sehr überfordert und ich kannte diese Welt gar nicht. Also ich finde, die Jura-Bubble ist nochmal eine ganz, ganz andere Welt. Und ich fand sehr, sehr schön, dass man hier versucht, genau solche Leute zu erreichen und ein Netzwerk zu gründen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr attraktiv. Und ich habe mich auch sehr gefreut, als ich damals den Flyer zugeschickt bekommen habe. Und dann habe ich mich halt sehr schnell noch beworben dafür, genau.
Und hat ja Gott sei Dank geklappt. Genau. Ich finde es ganz spannend, du hast den Flyer bekommen. Erinnerst du dich noch dran, was dich da am meisten gereizt hat? Oder anders gefragt, was war das, was du dir davon erhofft hattest? Oder hast du gesagt, das hört sich gut an, ich lasse mich einfach mal drauf ein und dann schauen wir mal, was draus wird?
Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt. Ich kenne nicht mal den genauen Wortlaut, aber ich fand schön, dass man quasi ein Netzwerk gründet. Also das hatte ich nicht. Ich hatte damals ein Problem im Studium. Ich habe mich oft ein bisschen fremd gefühlt. Ich weiß nicht, ob die anderen hier in der Runde das nachvollziehen können, weil ich die Welt einfach nicht kannte. Und ich fand diese Netzwerkmöglichkeit sehr, sehr schön. Und das hat mich wirklich überzeugt, mich für Stipendium zu bewerben.
Keji, fremd gefühlt, wie war das bei dir? War das auch ein Auslöser, sich für das Stipendium zu bewerben? Oder wie war das bei dir?
Ja, ich bin auf das Stipendium über Social Media aufmerksam geworden und habe mich in der Beschreibung sofort wiedererkannt. Ich fand es einfach schön, dass Baker dafür steht, mehr für Chancengleichheit tun zu wollen. Vor allen Dingen im Jurat-Kontext würde ich sagen, es ist recht homogen. Viele meiner Mitstudierende haben Eltern, die bereits juristische Berufe ausüben. Und da habe ich mich oftmals auch fremd gefühlt, einfach weil meine Eltern gerade nicht in dem ganzen juristischen Kontext unterwegs sind. Und das war für mich der ausschlaggebende Grund, mich für das Stipendium für mehr Chancengleichheit zu bewerben, um auch, wie Sana gesagt hat, von diesem Netzwerk profitieren zu können und sich auch mit Gleichgesinnten austauschen zu können, die gleichermaßen Hürden erlebt haben im Studium oder auch aufgrund von kulturellen oder familiären Problemen gerade nicht einen einfachen Zugang zum Jurastudium hatten.
Jetzt bin ich mal ganz selbstkritisch. Es ist ja so, dass wenn solche Programme aufgelegt werden, vielleicht von außen manchmal der Eindruck entsteht, ach, das ist ein schöner Flyer, da wird viel geschrieben, das ist Marketing. War von eurer Seite ein bisschen Skepsis da, als ihr das gesehen habt, was die Idee des Stipendiums ist?
Ich kenne auf jeden Fall den Kritikpunkt, den habe ich auch mal gehört bei anderen Stipendien. Ich fand wirklich die Stellenausschreibung sehr gut verfasst. Und ich habe mich auch direkt angesprochen gefühlt, aber ich hatte nicht so einen Gedanken im Kopf, nee.
Wie war das bei dir, Keji?
Bei mir war es auch weniger das Gefühl von Skepsis, sondern es war vielmehr so, dass ich mir dachte, komm, ich lasse mich mal drauf ein. Ich bewerbe mich mal und dann habe ich auch ein, zwei Tage später sofort eine E-Mail von Linda erhalten und dachte mir, okay, dann schaue ich jetzt mal, was die nächsten Monate passiert und habe das Ganze auf mich zukommen lassen, ohne innere Vorbehalte.
Ja. Ich meine, Stichwort Bewerbungsphase. Es gibt ja die Bitte unsererseits, dass, wenn jemand Interesse an einem Stipendium hat, auch ein Motivationsschreiben verfasst. Das geht ja ein bisschen über das hinaus, was man normalerweise so bei einer normalen Bewerbung macht, ne, mit einem Anschreiben. Da würde mich mal interessieren, war das neu für euch? War das eine Überwindung, sich da auch so ein bisschen zu öffnen und zu sagen, deshalb ist so ein Stipendium für mich hilfreich und wichtig?
Bei mir war es schon quasi eine Überwindung und ich weiß noch, während ich mein Motivationsschreiben verfasst habe, habe ich erst so ganz realisiert, was ich alles so hinter mir habe. Das fand ich auch ganz spannend, weil ich habe bis dato noch nicht so viele Berührungspunkte gehabt mit Stipendien und da habe ich auch das erste Mal so richtig ein Motivationsschreiben diesbezüglich verfasst und ich war da auch dann sehr selbstkritisch, während ich dort mehrere Zeilen runtergeschrieben habe und das fand ich auch wiederum, es war ein ganz wichtiger Moment, weil ich da erst gemerkt habe, okay, da, wo ich jetzt stehe, das habe ich mir selber erarbeitet und man kann auch stolz auf sich sein, dass man gegebenenfalls, also nicht jeder Mensch hat hier die gleichen Startbedingungen auf dieser Welt und die einen kommen aus einem akademischen Haushalt, die anderen haben gesundheitliche Probleme und. Und das war auf jeden Fall ein Moment, wo ich realisiert habe, okay, Saner, du kannst stolz auf dich sein. Schön, dass du das hier runtergeschrieben hast. Und ich finde es auch richtig klasse von mir in dem Moment, dass ich mich auch überwunden habe, so ein Schreiben zu verfassen und abzuschicken, weil das ist auch was sehr Persönliches. Es geht auch sehr in die Tiefe. Und das fand ich sehr schön. Genau.
Finde ich total spannend, dass du das sagst, weil ich glaube, das ist natürlich wieder ein ganz anderer Blickwinkel, den wir gar nicht so im Blick hatten, dass man vielleicht das auch nimmt, um mal selbst so ein bisschen innezuhalten und zu reflektieren und so eine Standortbestimmung zu machen. Deshalb finde ich das ganz spannend, dass du das jetzt so erwähnst. Nkechi, war das bei dir ähnlich?
Ja, ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Ich fand es vor allen Dingen schön, dass man durch dieses Motivationsschreiben mal den Platz bekommen hat, den Raum bekommen hat, auch mal seine persönliche Geschichte zu erzählen. Weil das ist gerade das, was ja verloren geht. Und wir vergessen oftmals, dass nicht jeder die gleichen Startbedingungen hat. Und da konnte das sichtbar gemacht werden in diesem Motivationsschreiben. Und gerade deswegen habe ich das relativ schnell runtergeschrieben, weil ich ja über meine eigene Geschichte einfach erzählen konnte, über das erzählen konnte, was mich ausmacht. Und daher fiel mir das eigentlich gar nicht schwer.
Also wie gesagt, finde ich sehr, sehr spannend und Linda, du saßt ja sozusagen auf der anderen Seite des Tisches, wenn man das so sagen darf. Du warst ja diejenige, die die Bewerbungen bekommen hat, die Motivationsschreiben gelesen hat und ich erinnere mich dran, als wir damals darüber diskutiert haben, machen wir so ein Motivationsschreiben, wir uns auch überlegt haben, ist es nicht schwierig auch für die Bewerber, Bewerberinnen sich da auch ein Stück weit zu öffnen, ja, weil da geht es ja jetzt nicht nur um, ich habe Jura studiert, ich habe Interesse an dem Bereich ABC, sondern da geht es ja um was sehr, sehr Persönliches. Und vielleicht kannst du auch, Linda, noch mal so ein bisschen erzählen, wie war denn für dich auch der Auswahlprozess, als du vielleicht auch das erste Mal den Auswahlprozess gemacht hast, dass du da noch mal ein bisschen was schilderst, wie das war vom Ablauf.
Ja, sehr gerne. Also es ist natürlich um einiges anders, wie wenn man zum Beispiel sich für ein Praktikum, eine juristische Mitarbeit, Referendariat und Co. bewirbt. Also eben, wie schon gesagt wurde, das Motivationsschreiben ist wirklich ganz, ganz anders, aber auf eine schöne Art und auch positive Art. Also es ist unheimlich schön, so viel verschiedene Motivationen zu lesen, was es allerdings auch nochmal um einiges härter macht auszuwählen, weil natürlich jeder mit einer ganz persönlichen Geschichte kommt und es macht aber irgendwo dann auch Spaß, diese verschiedensten bunten Persönlichkeiten und Motivationsschreiben zu lesen, kennenlernen zu dürfen im späteren Verlauf. Dadurch, dass wir im ersten Schritt natürlich die verschiedensten Bewerbungen screenen, gucken, wie ist der eigene Hintergrund. Und wenn das spannend für das Stipendium ist, dann geht es entsprechend in Telefonate. Das bedeutet, ich nehme dann auch sehr, sehr gerne viel Zeit, um mit dem jeweiligen Bewerber oder der Bewerberin einfach persönlich zu sprechen und ihn oder sie da nochmal abzuholen. und da immer auch den Raum zu geben, sich insoweit zu öffnen, wie man das jeweils auch möchte. Also es ist da selbstverständlich keiner gezwungen, total auf die eigenen Herausforderungen einzugehen, wenn man das nicht möchte. Natürlich muss es für uns in irgendeiner Form erkennbar sein, aber ja, es war bisher wirklich jedes einzelne Telefonat, jede einzelne Bewerbung, die so unheimlich viel Vielfalt mitbringt, ja, dass es wirklich mit jeder Bewerbung total viel Spaß macht, in dem Auswahlverfahren aktiv zu sein. Aber wie gesagt, gleichzeitig auch unheimlich hart. Auf der anderen Seite, dadurch, dass es natürlich nochmal schwerer fällt, dann entsprechend auch abzusagen, weil es leider nur 20 Plätze letzten Endes auch sind.
Ich fand die Aussage auch gerade richtig schön, dass man seine Geschichte mal erklärt. Und oft wird man auch gar nicht gehört und da hatte ich auch das Gefühl, dass man das erste Mal richtig gehört wird. Also das war ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema in diesem Stipendium, dass es eben nicht nur darum geht zu sagen, Unterlagen werden eingereicht und dann werden die geprüft und dann gibt es eben eine Zu- oder Absage, sondern wirklich auch, ne, wie ihr beide gesagt haben, zu sprechen, zuzuhören, zu verstehen. Und wir haben ja bei dem Stipendium auch gesagt, letztlich gibt es so drei Cluster. Das heißt, jemand, der einfach vielleicht aufgrund der familiären Situation, der finanziellen Situation, kultureller Background, vielleicht eben das ein oder andere schon erlebt hat, was eben das Leben nicht ganz so einfach gemacht hat oder manchmal auch nicht ganz so schön gemacht hat. Und es ist nicht ganz einfach, dann auch die Gespräche zu führen, Linda. Ich glaube, das hast du aber mit deinem Einfühlungsvermögen auch sehr gut gemacht. Gibt es irgendwas, was dir in dem Prozess besonders in Erinnerung geblieben ist, in dem Auswahlprozess?
Das sind diverse Momente tatsächlich. Also egal, ob mal ein Motivationsschreiben, was total aus dem Alltag geholt ist. Also da habe ich mich zum Teil gefühlt, wie als würde ich gerade den Start eines Romans lesen. Da hat eine Stipendiatin zum Beispiel mich einfach so von ihrem Schreibtisch abgeholt und von ihrer Gedankenwelt, was schwirrt aktuell in ihrem Kopf rum und welche Herausforderungen hat sie, bis natürlich zu diversen Telefonaten, in denen ich gemerkt habe, hey, mein Gegenüber öffnet sich einfach mir wahnsinnig, was ich auch als Riesenwertschätzung empfinde. Also es sind diverse Momente vom Anschreiben über die Telefonate bis hin dann auch später zum Kickoff, wenn man sich zum ersten Mal persönlich sieht, sind das wirklich verschiedenste schöne Momente.
Ja, vielleicht an der Stelle Martha und Benjamin, ihr spielt ja da eine ganz wichtige Rolle in diesem Programm, denn ich sag mal, wenn der Kickoff sozusagen, das Start-Event stattgefunden hat, dann geht es ja in die Umsetzung. Und ich komme nochmal zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Es geht ja nicht darum, nur einen schönen Flyer zu haben, sondern das Ganze wirklich mit Leben zu füllen. Und da seid ihr als Mentoren wahnsinnig wichtig. Wie lange habt ihr denn überlegt, Mentor zu werden?
Also ich von meiner Seite aus kann sagen, es war für mich relativ schnell sehr klar, dass ich da mitwirken will. Ja, also ich habe intern die E-Mail gelesen, ja, als es rumging, das Stipendium für Chancengleichheit in der damaligen Class 23 und fand das eine sehr, sehr interessante und auch tolle Sache, die Baker McKenzie da initiiert und habe mich da, meine ich, ja, Linda, correct me if I'm wrong, aber ich glaube, ich habe mich da auch relativ zeitnah, nachdem diese E-Mail, in der rumgefragt wurde, rumging genau, gemeldet und habe gesagt, ja, ich wäre gern dabei.
First Mover, Benjamin. Martha, wie war das bei dir?
Ja, ich muss sagen, das war bei mir ehrlich gesagt ganz ähnlich. Also ich habe leider die Anmeldung für die erste Class, habe ich leider verpasst. Und als ich dann gesehen habe, wie dieses Projekt aussieht und auch so ein bisschen mitbekommen habe, was die Kollegen davon erzählen, von ihrem eigenen Engagement, war mir klar, ich möchte das unbedingt auch machen. Und es ist ja in einer Kanzlei, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Und es gibt viele unterschiedliche Projekte, an denen man mitarbeiten kann. Aber ich muss schon ehrlich sagen, also Claudia, du verwendest ja immer wieder den Ausdruck Herzensprojekt. Und aus meiner Sicht komplett zu Recht, weil das ist schon nochmal eine ganz, ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Form des Engagements und insbesondere deswegen, weil man selber auch einfach sehr, sehr viel zurückbekommt. Das verlangt einem natürlich auch gleichermaßen etwas ganz anderes ab. Es ist jetzt schon mehrfach hier das Stichwort gefallen, persönlich. Ich fand das sehr, sehr schön zu hören, wie die Stipendiaten ihre Erfahrungen im Bewerbungsprozess geschildert haben. Und sagt für mich eigentlich auch sehr, sehr viel darüber aus, wie das Stipendium dann auch in weiterer Folge abläuft, weil es ist ja auch für uns Mentoren eine sehr persönliche Angelegenheit. Wir versuchen ja auch möglichst offen zu sein und viele unserer eigenen persönlichen Erfahrungen, die vielleicht zum Teil ähnlich, zum Teil ganz anders sind, preiszugeben. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Form des Engagements und ich freue mich sehr, dass ich da mitmachen kann.
Mhm. Martha, du hast gerade angesprochen, eine andere Form der persönlichen Erfahrung. War für dich auch der Punkt, Mentorin zu werden, war es bei dir so, dass du gesagt hast, oh, ich sehe da auch Parallelen, weil, das kann man vielleicht auch sagen, als wir die erste Kickoff-Veranstaltung hatten im Februar 2023, da haben sich auch ganz viele Mentoren teilweise geöffnet und haben gesagt, ich habe übrigens auch eine Geschichte, die nicht ganz einfach ist und haben dort einfach berichtet. War das für dich eine Motivation, da teilzunehmen?
Sicher hat das auch mitgespielt. Ich habe, wie man ja auch an meinem Namen sieht, ich habe es ja auch vorhin erzählt, ich habe selbst Migrationshintergrund. Ich kann natürlich zu dem einen oder anderen Thema auch einen sehr persönlichen Bezug herstellen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, für mich ist das schon etwas, ich sehe das als meine Aufgabe, etwas zurückzugeben als privilegierte Person, die in einer internationalen Anwaltskanzlei arbeitet und da einfach ihren Weg gegangen ist. Insofern hat das sicher auch bei mir mitgespielt. Aber wenn ich noch mal ganz kurz etwas sagen darf, Claudia, du hast es jetzt gerade angesprochen, eben die Erfahrungen der Mentoren. Ich finde, das ist etwas, das hat uns als Kanzlei auch ein Stück weit zusammengeschweißt und weitergebracht, weil das eine Offenheit innerhalb der Kanzlei, innerhalb der Kollegen zum Tragen gebracht hat, die man vielleicht so sonst gar nicht erleben könnte.
Ja, finde ich einen ganz spannenden Aspekt, den du da ansprichst. Na, ist ja ganz oft so, dass man so einen ersten Schritt braucht, um sich zu öffnen und zu merken, das ist gar nicht schlimm, sondern im Gegenteil, da kommen plötzlich ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht ähnliche Schicksale haben oder die es auch nicht immer ganz leicht hatten. Und das ist in Ordnung. Ja, das hat hier auch seinen Platz und das wird nicht irgendwie verurteilt, bewertet oder wie auch immer. Und deshalb glaube ich auch, dass das sozusagen was ist, was beidseitig unterstützt und hilft. Ne? Auch so ein bisschen die Frage an euch beide, vielleicht nur ganz kurz. Das ist ja nicht nur so, dass wir jetzt sagen, wir geben hoffentlich den Stipendiatinnen und Stipendiaten was, sondern wir nehmen ja auch was mit. Gibt es was, wenn ihr kurz und knackig das beschreiben würdet, was ihr daraus mitnehmt für euch?
Ich würde sagen, dass man wirklich nichts für selbstverständlich nehmen sollte. Um das ein bisschen weiter auszuführen. Also ich würde mich ähnlich wie Martha auch als relativ gewöhnlich bezeichnen. Ja? Das heißt letztlich, es gab, was die Startbedingungen angeht, weder besondere Höhen noch besondere Tiefen oder Rückschläge für mich. Ich komme auch nicht aus einer Juristenfamilie. Ja? Also ich habe keine Juristinnen oder Juristen in der Familie, habe dementsprechend auch jetzt beim Studium keine sonderlichen Vorkenntnisse gehabt, im Gegenteil, ja, ich habe mich auch erst relativ spät dazu entschieden, überhaupt Jura zu studieren, aber was so meine Laufbahn angeht, das war eigentlich relativ, ich sag mal, normal, ja, also ich wurde von meinen Eltern finanziell unterstützt, wo es geht, daneben hatte ich BAföG, ganz normal gearbeitet, dass man eben während des Studiums klarkommt, aber es gab eben auch keine Schicksalsschläge oder irgendwelche Umstände, die es mir besonders erschwert haben. Und das ist für mich der Punkt. Wenn man dann die Stipendiatinnen und Stipendiaten dieses Programms sieht und ja einfach mal sich so anhört, ja, was für Schicksale da teilweise die Leute erfahren haben, da habe ich einfach einen riesen Respekt davor, dass man das Ganze trotzdem in Angriff nimmt und durchzieht, ja, dieses wirklich unglaublich schwere Jurastudium. Und deswegen ist dieses Programm halt auch so eine tolle Sache, dass man einfach die Möglichkeit hat, hier etwas, ja, Stichwort zurückzugeben, ja, den Stipendiatinnen und Stipendiaten ein bisschen unter die Arme zu greifen und zu versuchen, diese erschwerten Startbedingungen in gewisser Hinsicht einfach auszugleichen.
Ja, absolut. Jetzt ist schon ein paar Mal das Stichwort Programm gefallen. Vielleicht auch nochmal mit dem Blick, was verbirgt sich denn sozusagen hinter dem Programm? Das besteht ja nicht nur aus einem Mentoring, sondern das besteht ja aus vielen Elementen. Wir haben ein Kick-Off-Event, wo sich erstmalig im Februar eines Jahres die neue Klasse kennenlernt und zwar sich gegenseitig, aber jetzt auch bei der Class 24 war es eben so, dass wir gesagt haben, auch wenn das Jahr für die Class 23 vorbei ist, macht es doch Sinn, weiterhin in Kontakt zu bleiben, auch der nächsten Generation was weiterzugeben, sodass die Class 23 sozusagen sehr aktiv war, auch an diesem Kickoff-Event Buddy-Rollen übernommen hat für die neuen Stipendiatinnen und Stipendiaten bei der Stabsübergabe sozusagen. Dann natürlich die Mentoring-Circles, die es gibt. Das war uns auch ganz wichtig, nicht nur ein One-to-One abzubilden, sondern zu sagen, es gibt immer mehrere Mentoren, Mentorinnen, die mit einer kleinen Gruppe an Stipendiatinnen und Stipendiaten sich treffen und sprechen zu verschiedensten Themen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, einen praktischen Einsatz zu machen im Inland, aber auch im Ausland. Es gibt verschiedene Training-Angebote, ein interkulturelles Training zum Beispiel oder eben auch weitere Lernangebote. Ich will das jetzt gar nicht alles hier nur aufzählen, aber mich würde mal interessieren, Kechi und Sana, was waren denn die Elemente oder das Element, das für euch am wertvollsten, am interessantesten war und ist?
Ich kann mich nur ganz schwer auf eins beschränken. Aber ich würde auf jeden Fall mit dem Mentoring Circle anfangen. Mit meinen Mentoren Annika Schürmann und Joachim Ponsek hatte ich ein ziemlich schönes Mentoring. Also wir hatten die Möglichkeit, über spannende Themen zu sprechen, beispielsweise über Promotionsvorhaben, über LLM, über Publikationen. Und da hatten wir uns immer regelmäßig getroffen, also alle paar Monate in einer kleinen Gruppe von 4 Mentees. Mhm. Und das habe ich als besonders wertvoll empfunden, einfach weil man die Möglichkeit hatte, da alle Fragen zu stellen, die einem aufkommen. Und oftmals hat man ja keine Bezugspersonen, denen man die Fragen stellen konnte oder kann. Insofern war das für mich sehr wertvoll. Aber auch der Praxiseinsatz im Düsseldorfer Büro im Wirtschaftsstrafrecht fand ich sehr schön, weil ich da einfach auch mal sehen konnte, wie Wirtschaftsstrafrecht in der gelebten Praxis ist. Das war mein Schwerpunkt im Studium. Und das waren sehr, sehr schöne 4 Wochen, die ich im Düsseldorfer Büro hatte.
Und das war, wenn ich es richtig weiß, auch bei deiner Mentorin, richtig? Bei der Annika Schürmann. Mhm.
Genau, exakt. Ja, bei der Annika Schürmann war das. Also da habe ich sehr viel mitgenommen. Und das war ganz schön, weil das unmittelbar nach meinem Schwerpunkt war, sodass ich dann den Schwerpunkt abgeschlossen hatte und wenige Monate danach dann ja, Wirtschaftsstrafrecht und Kartellsanktionenrecht in der Praxis erleben durfte. Und als krönender Abschluss war für mich eigentlich das Handover, das im Februar 2024 stattgefunden hat. Einfach weil ich da sehen konnte, an was für einem Punkt ich vor einem Jahr war, als das Mentoring für mich angefangen hat, beziehungsweise das Stipendium im Allgemeinen. Und den Austausch auch mit den neuen Stipendiaten habe ich als bereichernd empfunden, weil wir da unsere Erfahrungswerte teilen konnten und so das Stipendium einfach weiterlebt und ich auch jetzt noch von der Vernetzung sehr profitiere. Also ich würde sagen, dass es jetzt nicht nur so ein kollegiales Miteinander ist, dass wir Stipendiaten untereinander haben, sei es von der Class 2023 oder auch 2024, sondern es ist auch irgendwie eine Freundschaft, die gewachsen ist.
Und das ist ja schön, weil das ist ja was, was wir nicht planen konnten. Ne? Also wir konnten planen, diese verschiedenen Elemente anzubieten, aber dass sich dort tatsächlich Freundschaften entwickeln, dass es auch ein Netzwerk ist, das vielleicht auch Baker an bestimmter Stelle gar nicht braucht, sondern ne, ihr euch sozusagen als Gruppe gefunden habt, das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Effekt, der daraus auch hervorgegangen ist. Sana, wie ist das bei dir? Was ist so das, was du sagst, das war das Element oder die Elemente, die du am wertvollsten empfandest?
Bei mir waren das auf jeden Fall die Netzwerkmöglichkeiten. Ich war dieses Jahr mehrmals in Berlin, mehrmals in Frankfurt. Das war wirklich richtig, richtig toll. Wir haben einmal das Team von der Frau Anahita Thoms kennengelernt in Berlin. Dort hatten wir noch ein Get-Together am Abend. Dort hat man richtig tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Dann war ich nochmal mit Linda bei den Sticks and Stones, mit Jeanette Butler. Genau, das war auch ein ganz, ganz cooler Tag. Da haben wir richtig tolle Menschen kennengelernt. Und ich bin euch ehrlich, ich war davor noch nie in Berlin, noch nie in Frankfurt. Ich kam auf jeden Fall ganz gut zurecht und ich habe auch richtig, richtig tolle Persönlichkeiten kennengelernt. Und ich fand primär die Netzwerkmöglichkeit super. Also wirklich, das hat mir auch gefehlt. Und ich habe mich auch wirklich verstanden gefühlt. Das Gefühl fand ich richtig schön, dass ich halt quasi ganz, ganz inspirierende Menschen kennengelernt habe und auch noch kennenlernen werde. Und das hat mich sehr gefreut, genau.
Super. Und Kechi, da fällt mir gerade ein, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, wirst du ja auch in Kürze nach London gehen auf ein Event, richtig?
Genau, ich habe jetzt die Möglichkeit, im Dezember 2 Tage an der Konferenz teilzunehmen.
Genau, das ist ja in London die Ethnicity-Konferenz, wo Baker McKenzie ursprünglich in den USA das erste Mal gemacht hat. Und jetzt findet die zweite Konferenz in London statt, wo aus ganz Europa Kolleginnen und Kollegen zusammenkommen. Und das ist einfach toll, dass wir eben auch für unsere Stipendiatinnen und Stipendiaten dort Plätze bekommen konnten. Und dann sind wir schon sehr gespannt, was du hinterher berichten wirst, ne?
Ja, ich auch. Ich freue mich auch über die Möglichkeit, die ich bekommen habe, als Linda mir die E-Mail geschrieben hat, war ich total aufgeregt und habe natürlich sofort zugesagt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Ja, und ich glaube, es ist einfach interessant zu sehen, nochmal in einem etwas größeren Kreis aus Deutschland heraus, was passiert da bei Baker? Wie sind da die Menschen? Was erleben die so? Insofern, glaube ich, wird das auch nochmal sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir ja über den Mentoring Circle auch gesprochen. Vielleicht nochmal an euch als Mentoren, Martha und Benjamin, so die Frage, was sind denn Themen, die im Mentoring Circle besprochen werden, und gibt es auch mal One-to-One-Sessions sozusagen?
Ich muss sagen, wir gestalten das in unserem Mentoring Circle eigentlich sehr, sehr frei. Wir überlegen uns natürlich im Vorfeld Themen und machen uns dazu Gedanken, aber grundsätzlich geht es uns darum, dass wir mit den Stipendiaten jene Themen aufgreifen wollen, die sie gerade berühren und die gerade besonders wichtig sind. Und das reicht von Examensvorbereitung, Repetitorium, LLM, wie kann man sich einen LLM im Ausland finanzieren, Promotion, ja, nein, Praktika, wie viel neben dem Studium arbeiten. Und jeder von uns kann zu unterschiedlichen Themen etwas beitragen. Also wir haben einen Kollegen, der konnte zum Beispiel sehr, sehr viel berichten über Möglichkeiten, sich einen LLM im Ausland zu finanzieren. Wir haben uns letztens sehr, sehr lange darüber unterhalten, wie man denn ganz individuell sich so einen Lernalltag gestalten könnte. Und das ist sehr schön, weil das einfach sehr, sehr, sehr vielfältige Themen sind. Und wir hoffen, dass wir so den Stipendiaten die Möglichkeit geben, sie da abzuholen, wo sie gerade stehen. Und weil du nach One-on-One gefragt hast, also das ist natürlich, also wir bieten das absolut an, und es wurde auch schon das ein oder andere Mal, sind die Stipendiaten darauf zurückgekommen. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Zeichen der Anerkennung und gibt uns das Gefühl, dass das Gesprächsangebot auch genutzt wird.
Mhm. Benjamin, wie ist das bei dir? Wie oft findet denn so ein Mentoring Circle statt, und gibt es da besondere Themen, an die du dich erinnerst?
Um hier vielleicht ein kleines bisschen weiter auszuholen erstmal. Martha hat jetzt gerade von ihren oder den Mentoring Circles in ihrer Mentorengruppe erzählt. Wir haben verschiedene Mentorinnen und Mentorengruppen im Stipendium. Das heißt, es werden immer Stipendiatinnen und Stipendiaten gewissen Mentorinnen und Mentoren zugeteilt. Dann werden innerhalb dieser Gruppen letztlich die Mentoring Circles gebildet. Das sind in der Regel auch drei Mentorinnen und Mentoren. Ein Team aus, nach meiner Erfahrung, 4 bis 5 Stipendiaten. Genau, und dann gibt es verschiedene Gespräche. Zu deiner Frage, Claudia, die Mentoring Circles, die finden einmal im Quartal statt. Oft virtuell, wenn es sich irgendwie auch ergibt, auch mal quasi in person. Ist natürlich manchmal schwierig, weil die Stipendiatinnen und Stipendiaten aus allen möglichen Teilen Deutschlands kommen. Ja, aber wenn sich da die Möglichkeit ergibt, dann ist das natürlich immer eine tolle Sache, wenn man das auch mal persönlich abhalten kann. Was die Themen im Mentoring Circle angeht, da würde ich sagen, exakt das, was Martha gerade beschrieben hat, trifft auch in unserer Mentorengruppe zu. Wir geben den Stipendiatinnen und Stipendiaten immer die Möglichkeit, erst die Themen, die sie besprechen möchten, uns zuzurufen. Dann können wir uns da auch gezielt darauf vorbereiten. Tatsächlich sind die Themen, die sehr, sehr, sehr regelmäßig angefragt werden, LLM, Promotion, ja, und da alle möglichen Fragen dazu, also Promotion nach dem ersten Examen oder nach dem zweiten Examen, LLM im Inland oder im Ausland, also das sind tatsächlich die meistdiskutierten Themen. Thema One-on-One hatten wir auch schon, ja, also wir sagen den Stipendiaten und Stipendiaten im Grunde immer, wenn es jetzt auch Themen gibt, die sie jetzt nicht unbedingt in großer Runde besprechen möchten, dann haben sie auch immer die Möglichkeit, uns mal anzuschreiben, Fragen zu stellen, ja, dann kann man sich da auch einfach per E-Mail oder auch telefonisch austauschen. Eine ganz besondere Art des One-on-One ist natürlich auch das Praktikum. Ja, also jeder, Stipendiat hat einen garantierten Praktikumsplatz. Ich hoffe, ich nehme das jetzt nicht vorweg, Claudia, das hättest du sicherlich auch noch angesprochen.
Nein, nein.
Aber das ist dann natürlich die Form des One-on-One, die dann die Stipendiaten ganz besonders ausreizen können.
Absolut. Ich glaube, es ist auch nochmal eine andere Facette, wenn man sich im alltäglichen Arbeiten dann auch kennenlernt und mal sieht, ist das denn das Richtige für mich? Also ich sage mal, vielleicht auch an euch beide nochmal, Nkechi und Sana, dieses Bild sozusagen, das ihr ja von der Großkanzlei auch von außen hattet oder auch von Baker, da würde mich mal interessieren, hat sich das jetzt durch den Praxiseinsatz, durch das Stipendium an sich, hat sich das etwas gewandelt?
Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also mein Bild davor von der Großkanzlei war so ein bisschen unvorstellbar, sage ich mal. Also ich konnte mir ganz, ganz wenig drunter vorstellen. Und es war immer so ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Und durch das Praktikum, aber auch durch das Stipendium im Allgemeinen, auch durch die Mentoring Circle, durch den Austausch mit den beiden Mentoren, habe ich einfach ein realistisches Bild davon gewonnen, wie es in der Großkanzlei sein kann. Also für mich ist das Thema Großkanzlei inzwischen viel nahbarer geworden.
Absolut. Ja, Linda, vielleicht kannst du noch mal kurz was sagen, weil wir jetzt auch gerade schon dieses Thema, wann kann ich mich bewerben, hatten, bis zu welchem Zeitpunkt. Wir sind ja aktuell wieder im Prozess, im Auswahlprozess. Sag doch ganz kurz was dazu, wo stehen wir denn da und wie läuft es wieder ab?
Ja, es freut uns total, dass in der Regel über das Jahr selber meistens schon einige Bewerbungen eingehen, zum Beispiel über Empfehlungen der aktuellen Stipendiatinnen und Stipendiaten. In der Regel ist die Bewerbungsfrist immer Ende November. Das bedeutet, wir sind jetzt aktuell Mitte November tatsächlich mittendrin, noch knapp 2 Wochen. Ja, und dann befinde ich mich jetzt aktuell zum Beispiel schon in der Sichtungsphase. Das bedeutet, wir haben jetzt schon über 50 Bewerbungen erhalten, was uns wirklich riesig freut, egal ob über verschiedenste Ausschreibungen oder eben auch über persönliche Kontakte. Ja, und wie gesagt, wir befinden uns in der Sichtungsphase. Ich gehe jetzt auch tatsächlich schon in die ersten Telefonate, in die ersten Austausche. Und dann schauen wir in der Regel, dass wir in Richtung Dezember die Rückmeldungen geben, sodass es dann wiederum im Februar, wie es schon angesprochen wurde, in das Handover gehen kann, sodass die aktuelle Stipendiatengeneration an die darauf folgende Stipendiatengeneration das Zepter übergeben kann.
Habt ihr denn quasi Tipps für all diejenigen, die jetzt gerade zuhören und sich ja auch bewerben wollen? Also was sollte man auf jeden Fall nennen oder was auch nicht? Ich glaube, das ist auch gerade relativ spannend an all die, die jetzt den Podcast hören und auch Interesse haben.
Also ich glaube, was ich jedem mitgeben möchte, ist schlichtweg traut euch, weil ich so oft lese, gerade eben von den eigenen Stipendiatinnen und Stipendiaten, Mensch, ich habe jemanden bei mir im Umkreis, die oder derjenige weiß aber nicht, kann er sich melden, kann sie sich melden, sie traut sich nicht. Da kann ich wirklich nur ans Herz legen, traut euch, sprecht uns an, bewerbt euch und dann freuen wir uns, wenn wir in den Austausch gehen. Aber dieses Trauen und diese erste Hürde, die dürft ihr euch wirklich trauen zu nehmen.
Ja, ich glaube, eine ganz wichtige Frage, die du gestellt hast, Sana. Also insofern, ich glaube, da kann ich nur zustimmen, einfach mal über Grenzen zu gehen und zu sagen, ne, was kann denn Worst Case passieren, außer dass ich vielleicht jetzt dieses Jahr nicht reinkomme. Aber es wird in jedem Fall eine Bereicherung sein. Und wenn ich höre, dass ihr sagt, schon allein das Verfassen des Motivationsschreibens hat auch mit mir was gemacht und hat mir was gebracht, dann würde ich sagen, ist es doch auch dafür allein schon wert, mal mutig zu sein und den Schritt zu wagen. Ich habe gerade so ein bisschen aus dem Augenwinkel auf die Uhr geschaut und das ist immer verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. Und das ist auch wirklich spannend. Und ich glaube, wir könnten hier noch ewig weitersprechen. Aber leider müssen wir dann auch irgendwann einen Cut machen. Ich glaube, wir konnten ansatzweise so ein bisschen vermitteln, worum geht's, was ist eure Motivation, was sozusagen bewegt euch, in dem Stipendium zu sein, zu unterstützen, was sind die wichtigen Elemente aus eurer Sicht. Aber da gibt es wahrscheinlich noch ganz, ganz viel, was wir dazu erzählen können. Ich würde trotzdem an der Ecke ganz gern zu unserem, ja, schon zum Standard im positiven Sinne 2 Abschlusssätzen gerne kommen, nämlich mit den 2 Fragen, wo ich euch bitten würde, die wirklich ganz kurz und knapp zu beantworten. Und da würde ich einfach mal reihum gehen und wer möchte, kann einfach spontan was sagen und versucht vielleicht das wirklich mal in einem Wort oder maximal einem Satz zu sagen, nämlich in einem Wort, was bedeutet für euch das Stipendium für Chancengleichheit?
Wertschätzung.
Gehört zu werden,
Hürden sichtbar zu machen?
Awareness.
Gleiche Startbedingungen.
Super, ganz herzlichen Dank. Tatsächlich ein Wort und sehr unterschiedlich, finde ich sehr spannend. Und dann kommt die zweite Frage. Wir gehen aufs Ende des Jahres zu. Was würde denn auf eurem Wunschzettel stehen für das nächste Jahr? Oder nicht nur was würde, vielleicht steht es ja auch schon auf eurem Wunschzettel.
Diplom-Juristin werden.
Abgeschlossenes Examen.
Mehr Offenheit.
Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt passt. Ich habe mich ja quasi für die Class 25 angemeldet. Jetzt weiß ich aber noch nicht, ob ich da dabei bin oder nicht. Je nachdem würde meine Antwort so oder anders
ja,
ausfallen.
Ja, wenn ihr keine Wünsche habt, dann habe ich drei.
Ja, dann sage ich Mentor für die Class 25 werden.
Oh.
Ja, aber super, dass das dein Wunsch ist auf dem Wunschzettel. Martha, du machst den krönenden Abschluss.
Salbungsvolle Worte zum Schluss, leider nicht. Ich glaube, ganz profan, sich bewusster Zeit nehmen für die Dinge, die wichtig sind.
Und bei dir, Claudia?
Ach, jetzt werde ich auch gefragt. Ich glaube, das ist ein guter Übergang. Fokussierung auch mal auf Zeit für sich selbst und Zeit mit Familie und Privates und sich in eine gute Balance zu bringen. Ich glaube, das vergisst man manchmal. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man links und rechts um sich herum schaut, aber man darf sich nicht selbst vergessen. Das steht bei mir auf dem Plan.
Sehr schön gesagt.
Ja, wunderbar. Dann sage ich an der Stelle jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle, auch für eure Offenheit, für eure Spontanität, vielleicht auch an der Stelle mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist nicht vorbereitet, das ist nicht gescriptet, sondern es wird einfach spontan gefragt und geantwortet. Und ich glaube, das zeigt einfach am ehrlichsten und offensten, was jeder für Gedanken hat und auch mitbringt. Und wir hoffen jetzt wirklich, dass wir euch auch mit dieser Folge wieder ein bisschen mitreißen konnten. Vielleicht haben wir euch auch ein bisschen nachdenklich stimmen können. Oder vielleicht seid ihr sogar inspiriert worden, selbst an irgendeiner Stelle was zurückzugeben. Oder vielleicht kennt ihr ja jemanden, der Interesse hat oder die Interesse haben könnte, am Stipendium selbst teilzunehmen. Dann jederzeit gerne entweder selbst melden oder auch den Tipp weitergeben. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr alle wieder dabei seid, das nächste Mal bei unserem Life with Baker Karriere Podcast. Oder ihr schaut einfach mal in die bisherigen Folgen rein. Wie gesagt, das war heute unsere 11. Folge und es gibt ganz, ganz viele andere spannende Folgen. Begonnen mit dem Thema Ausbildung bei Baker McKenzie, die ersten 100 Tage, Innovation. Also ganz viele Themen, die vielleicht für euch interessant sein könnten. Schaut einfach mal rein. Und was uns auch wichtig ist, der Podcast ist von uns für euch. Das heißt, wenn es Themen gibt, die wir im Podcast aufgreifen sollen, dann meldet euch jederzeit gerne unter livewithbakerpodcast@bakermckenzie.com oder einfach auch so bei uns. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch allen jetzt erstmal einen wundervollen Jahresausgleich und einen tollen Start in das neue Jahr 2025 mit vielen, vielen Ideen. Und ich habe es gesagt, vor allem denkt an eure Mitmenschen und wie ihr vielleicht alle auch einen kleinen Beitrag leisten könnt, anderen das Leben etwas besser zu machen. Macht's gut und stay connected.